Ihr hört Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur EM 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden. Mit brandheißen Stimmen und Analysen so nah dran wie möglich. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Boah, das war vielleicht ein Spiel gestern, Deutschland gegen Spanien. Es hat gereicht für einen Sieg und dank der Vorlage der Österreicher nimmt die Mannschaft von Alfred Gislason sogar 2 Punkte mit in die Hauptrunde. Besser hätte es ja gar nicht laufen können und darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft und schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich begrüße einen Kollegen, den ich sehr schätze. Er schreibt für Zeit Online unter anderem und heißt Christoph Dach. Hallo Christoph.
Hallo Sascha, grüß dich.
Jetzt fangen wir mal so an, vor diesem Spiel. Ja, da ging es ja heiß her nach der Niederlage gegen Serbien. Und wir haben ja auch dann geschrieben und uns ausgetauscht und überlegt, worüber sprechen wir denn heute eigentlich? Wovon bist du ausgegangen? Worüber sprechen wir heute? Was war dein Grundgedanke, als du wusstest, du bist heute bei mir in der Sendung?
Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl oder auch die Befürchtung, dass ich dann zweifelhafte Ehre haben würde, die Ära Gislason quasi für beendet zu erklären, weil es ja schon dem Vernehmen nach so war, dass sie sich so unter Druck gesetzt haben, dass es schon offenbar ein Endspiel gestern für Alfred war. Ich glaube, wenn das schiefgegangen wäre und wenn die da in der Vorrunde rausgeflogen wären, gab es ja seit Einführung dieses Moduses, gab es noch nie, dass eine deutsche Mannschaft da in der Vorrunde rausfliegt, dann wäre es auch wirklich eng geworden. Aber wie du sagst, Sascha, manchmal ist es im Sport verrückt. Nach dem Serbien-Spiel hatte man irgendwie sämtliche Untergangsszenarien vor Augen und jetzt gehen sie mit der Maximalpunktausbeute in die Hauptrunde. Ja, ist ganz gut gelaufen, kann man glaube ich sagen, aus Sicht eines deutschen Handballfans.
Und natürlich auch aus Sicht von Alfred Gislason, der massiv unter Kritik stand, der in den letzten Jahren immer wieder unter Kritik stand. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Aber lass uns erstmal bei dem Spiel an sich bleiben, bevor wir gleich nochmal auf den Bundestrainer eingehen. Und wir haben auch noch einen O-Ton von ihm und auch von Lukas Mertens, bekommt er gleich auch noch zu hören. Aber das ist schon sehr bemerkenswert gewesen, wie die Spieler in der Lage gewesen sind, diesen Druck, den sie im Vorfeld hatten, und das ist ja nun mal eindeutig gewesen, in Energie auf der Platte umzuwandeln.
Ja, war auch mein Eindruck. Also ich meine, die erste Halbzeit gegen Serbien war ja auch gut bis sehr gut, würde ich sogar sagen. Die zweite war dann so schlecht, wo sie so abgefallen sind. Und trotzdem hatte ich auch gestern nach wenigen Minuten schon das Gefühl, da ist irgendwie eine ganz andere Intensität drin, eine ganz andere Herangehensweise. Die waren viel energischer, viel seriöser und man hat denen auf jeden Fall angemerkt, dass da gestern Abend ganz viel auf dem Spiel stand.
Ich finde, dass sie teilweise auch spielerisch wirklich überzeugt haben. Ich erinnere mich natürlich an diesen Kemper-Treffer von Renas Uschins nach Vorlage von Lukas Mertens dann irgendwann in der zweiten Hälfte, dieses sensationelle Anspiel so hinter dem Rücken von Julian Köster auf Justus Fischer. Aber ein Spiel beginnt natürlich in der ersten Minute und da war mein Gefühl relativ schnell, dass Deutschland viele Fehler machen müsste, um das Ding zu verlieren. Ja, also nur wenn sie, ich sag mal, den Spaniern die Bälle servieren und so weiter, haben die eine Chance in diesem Spiel. War das auch dein Gefühl relativ schnell? Das hörte sich gerade ein bisschen so an.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war eher das Gegenteil der Fall. Ich hatte eher so den Eindruck, ich habe auch zur Halbzeit noch mit einem befreundeten Kollegen, mit Felix Meininghaus, ein bisschen geschrieben, der ja auch schon hier in der Sendung war. Und wir waren uns eigentlich einig, gemessen daran, was die Deutschen für eine gute erste Halbzeit gespielt haben, fand ich 2 Tore Vorsprung fast ein bisschen knapp und auch ein bisschen trügerisch. Und das hat ja zum Beispiel auch Silvio Heinevetter in der Übertragung gesagt, auch bis weit in die zweite Halbzeit hinein, dass er so ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil es dann doch irgendwie immer diese 2 Tore waren. Und weil ich schon das Gefühl hatte, und weil man es ja auch weiß, die Spanier, die schüttelst du nicht so einfach ab. Ich hatte schon das Gefühl, die könnten schon noch zurückkommen, aber war ja dann zum Glück nicht so.
Ja, also vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen anders oder besser erklären. Ich fand übrigens auch, dass gemessen an dem, was Deutschland gespielt hat, der Vorsprung zur Pause zu gering war und wahrscheinlich auch über weite Strecken der zweiten Hälfte. Aber mein Gefühl war halt, dass Spanien wirklich nur zurückkommen kann, wenn Deutschland den Gegner ins Spiel wieder reinholt und nicht, weil die Spanier zulegen. Das war mein Gefühl. Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich schon allein unter dem Aspekt nachvollziehen, weil es ja manchmal auch schon reicht, wenn sich ein Torhüter zum Beispiel extrem reinsteigert. Also wenn jetzt Hernandez angefangen hätte, irgendwie viele Bälle zu halten oder so. Insofern kann ich es gut verstehen, klar.
Das war ja auch am Anfang so. Andreas Wolf hat einige Freie auch von den Spaniern gehalten. Also diesen 7 Meter von Alex Gomez am Anfang da, ne, den hat er nicht gehalten, aber das war wirklich einer der geilsten 7 Meter, die ich jemals gesehen habe. Und da hat auch Andreas Wolf ein bisschen blöd geguckt. Aber danach hat er einen Tempo-Gegenstoß auch sensationell weggenommen. Und ich glaube, das war auch so eine Initialzündung für die Mannschaft. Und es hat auch vorne dann relativ viel funktioniert. Es war natürlich im Vorfeld auch eine große Diskussion rund um die Personalie Juri Knorr. Er hatte dann ja ein Interview gegeben nach dem Spiel gegen Serbien, wo er gesagt hat, oh, ich bin hier nicht zufrieden mit meinen Einsatzzeiten. Er hat das sehr verklausuliert formuliert, aber er hat es so deutlich gemacht, dass man es nicht anders interpretieren konnte. Und dann hat er wirklich dieses Spiel auch gut gelenkt. Und mit seiner Art und Weise, Handball zu spielen, passte das aber auch auf den Gegner, muss man auch dazu sagen. Ich meine, wir haben es ja dann gesehen, die Spanier decken sehr hoch, sie verlassen sich auf ihre Zweikampfstärke und versuchen teilweise bei 9 oder sogar 10 Metern den Gegner anzugehen. Und wenn dann Knorr kommt mit seinem sensationellen ersten Schritt, mit seiner Geschwindigkeit, auch mit ein bisschen Anlauf und Tempo, dann ist das enorm schwer zu verteidigen. Ich glaube, dass er da einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hatte, wie das Spiel im Endeffekt gelaufen ist.
Also ich fand auch grundsätzlich vorneweg erstmal, Knorr war super gestern, absoluter Leader, absolut derjenige, dem man den Ball in die Hand geben kann, wenn es irgendwie wichtig ist. Aber zu dem Einstieg vielleicht nochmal, eigentlich ist es ja, muss man ja schon sagen, eigentlich ist es ein ziemlich ungeheuerlicher Vorgang, wenn er sich da hinstellt und quasi öffentlich den Bundestrainer anzählt. Ich meine, in der heutigen Zeit, wo Spieler sich wirklich doch eher zurückhalten mit öffentlicher Kritik, wie gesagt, ein ungewöhnlicher Vorgang auf jeden Fall. Ich musste so ein bisschen dran denken, vielleicht erinnerst du dich auch noch, Sascha, wir waren zur Handball-EM in Kroatien 2018. Und da war es damals so, dass dann auch Henrik Pekeler und Patrick Wilczek waren es damals. Die haben damals nach einer Niederlage der deutschen Mannschaft sinngemäß gesagt, der Trainer hat gesagt, damals Christian Prokop, wir sollen offensiver verteidigen. Also wussten wir, wir stellen uns mit den Hacken an den Kreis. Das war so ein Ding, da dachte ich damals, wie kann sowas sein? Da muss einfach auch irgendwas vorgefallen sein. Vielleicht kann man die Fälle jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber irgendwie kam mir das in den Sinn, nachdem ich diese Aussagen von Juri Knorr gelesen hatte. Andererseits, manchmal braucht es ja vielleicht auch ein schlechtes Spiel und manchmal müssen vielleicht auch mal die Fetzen fliegen. Ich kann mich erinnern, bei der WM 2007 zum Beispiel in Deutschland haben die Deutschen damals in der Vorrunde gegen Polen verloren, gegen die sie dann später im Finale gewonnen haben. Da hat es richtig gekracht danach und danach sind die auch richtig gut dann ins Turnier gestartet. Und wie gesagt, vielleicht braucht es auch manchmal so ein Spiel. Kann auch einen positiven Aspekt haben, glaube ich.
Es war ja gegen Serbien nur eine schlechte Hälfte, also eine desolate, also eine absolut desolate Hälfte. Können wir ja auch hier auf den Punkt bringen, müssen wir nicht drum herum reden. Haben ja alle auch gesehen, wenn du mit 7 Toren gegen Serbien verlierst, die nur dieses eine Spiel gewinnen von 3, dann sagt das ja auch ein bisschen was aus. Aber worauf ich hinaus möchte oder was ich interessant finde, ist, wenn du jetzt auch diesen Vergleich hernimmst zu dieser EM 2018. Es war damals das erste Turnier von Christian Prokop als Bundestrainer. Und viele werden sich daran erinnern, er hat damals Maximilian Janke und Bastian Roschek in den Kader geholt und hat Finn Lemke als den Leader dieser Mannschaft nicht in den Kader berufen, 2 Jahre nach dem EM-Titel. Das hat für große Diskussionen gesorgt. Damals hat er sich antastbar gemacht. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Trotz all der mäßigen Turniere in der Ära Alfred Gislason wirkt er so ein bisschen unantastbar und strahlt ja auch was ganz, ganz anderes aus, als das 2018 mit Prokop der Fall gewesen ist. Deswegen, um nochmal auf diese Kritik von Knorr zurückzukommen, das ist eine richtig interessante und spannende Nummer.
Ja, und es ist ja auch nicht zum ersten Mal gewesen, dass die beiden irgendwie einfach völlig unterschiedlicher Meinung waren. Und man sieht es ja auch manchmal in den Auszeiten. Ich glaube, wie ich es gerade schon gesagt habe, zwischen denen fliegen, glaube ich, schon manchmal die Fetzen. Andererseits ist es ja auch eine positive Eigenschaft, wenn man jetzt sagt, ich kann mich mit Person XY aufs Härteste streiten und trotzdem bleiben wir danach irgendwie konstruktiv und gucken, dass man es vernünftig geregelt bekommt. Gilt ja jetzt nicht nur für Leistungssport oder höchstes Niveau im Leistungssport, sondern auch für den Alltag, sage ich mal. Also man kann dem auch was Positives abgewinnen, glaube ich.
Das denke ich auch. Ich glaube, nur Reibung kann dafür sorgen, regelmäßige Reibung, dass man auch weiterkommt und nicht auf der Stelle tritt. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist ja ganz witzig, Alfred Gislason hat da dann im Nachgang gesagt, ihr habt euch natürlich nur die Zeile rausgegriffen, die euch gepasst hat. Also ihr habt den Zusammenhang nicht so wiedergegeben, wie er war in dem gesamten Interview von Juri Knorr. Aber das ist ja dann auch ganz normal, weil das schon eine sehr extreme Aussage war. Aber es war eine ehrliche Aussage und das wiederum finde ich dann halt sehr, sehr gut. Jetzt haben wir Juri Knorr beleuchtet, der sehr gut gespielt hat, aber es gibt natürlich noch einen anderen Akteur, der geglänzt hat, auch schon in den ersten Minuten. Jetzt wirst du wahrscheinlich überrascht sein, wenn ich diesen Namen nenne. Das war Lukas Mertens, der tatsächlich wieder Bälle bekommen hat. Zwei Bälle waren es, glaube ich, gegen die Österreicher. Dann hat er gar keinen Wurf bekommen gegen die Serben. Das muss man sich mal überlegen. Über 60 Minuten kein einziger Abschluss von der Linksaußenposition. Also zumindest von ihm persönlich. Und dann gab es jetzt diese Anfangsphase, hat er direkt zwei Dinger gemacht. Am Ende war er, glaube ich, 4 von 4, hat auch in der Abwehr sehr, sehr gut agiert. Im Rückzug sowieso, wir wissen, er ist unglaublich schnell, wird ja nicht umsonst Speedy genannt. Aber das möchte ich hier mal herausheben, weil das ein Spieler ist, der sonst immer untergeht. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und ich wundere mich immer wieder, warum wir den nicht mehr in Szene setzen.
Naja, als Außen ist es ja irgendwie ohnehin das grundsätzliche Problem, dass man so am Ende der Nahrungskette steht, sage ich mal, und darauf angewiesen ist, dass man freigespielt wird von den Mitspielern und dass der Halbe halt auch ein Auge für die Außen hat. War ja ein massiver Kritikpunkt auch in den ersten Spielen, dass die Außen viel zu wenig zur Geltung kommen. Ich habe es gestern ähnlich gesehen. Ich fand Lukas Mertens sehr gut, auch nicht nur unter ästhetischen Aspekten, du hast ja das Kemper-Tor schon angesprochen, sondern der hat den einfach auch, wie du gesagt hast, auch defensiv viel gegeben und war auch einer derjenigen, die man da herausheben kann, glaube ich.
Wir hören mal kurz rein, denn der Kollege Daniel Genings war so nett, mir in der Mixzone in Herning einen kleinen O-Ton von Lukas Mertens zu besorgen.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum verdienten Sieg. 2 Punkte mitnehmen, das ist das Ziel, was alle wollten.
Überragend, ja. Dass das mit einem Spiel so geht oder mit einem Spiel möglich ist, hätte ich tatsächlich auch nicht für wahrgenommen. Aber Österreich hat uns da auch ein bisschen geholfen. Ja, aber wir haben das umgesetzt, was wir teilweise auch in Einzelgesprächen zu Hause bzw. im Hotel ausgeübt haben. Wir haben Kritik an uns ausgeübt, wir haben Einzelkritik ausgeübt und haben Tacheles gesprochen und haben heute genau das umgesetzt, was wir dort in der Situation, wo wir dann zusammengesessen haben, haben wir umgesetzt heute.
Du hast gegen Serbien, ich glaube, 2 Bälle bekommen, das hast du auch selber gesagt. Heute waren die Außen besser eingebunden ins Spiel.
Warum? Gegen Serbien habe ich gar keinen Ball bekommen. Gegen Österreich habe ich 2 Bälle bekommen. Ja, das war auch unter anderem eine Situation oder eine Sache, wo wir uns weiterentwickeln wollten und das haben wir auch heute gemacht. Ich habe meine Chancen über Außen bekommen, habe sie genutzt und wenn es über die Außen, wenn es in die Breite geht, dann hast du mehr auch im Spiel, dann hast du mehr Möglichkeiten, als wenn alles immer zentriert geht und das war leider gegen Serbien der Fall, aber wie gesagt, wir haben es umgesetzt, was wir in den Physioräumen besprochen haben.
Jetzt geht es in die Hauptrunde, erstmal 2 Tage ein bisschen frei. Da wartet Dänemark, Frankreich, Norwegen, Portugal oder Nordmazedonien.
Nordmazedonien ist auch noch drin, ne?
Portugal oder Nordmazedonien, ja, einer von den beiden kann noch sich morgen qualifizieren.
Ja, den schweren Turnierbaum haben wir erwischt, wie meiner Meinung nach auch die schwerste Gruppe, wie man heute gesehen hat. Ja, da warten wieder große Hochkaräter auf uns, aber ich bin auch da diesmal optimistisch. Wir haben 2 Punkte mitgenommen heute und wenn wir die Dänen oder die Franzosen schlagen und dann weiterhin auch unsere Aufgaben gegen Portugal, Mazedonien oder Norwegen machen, dann ist vielleicht sogar das Halbfinale drin. Aber davon will ich jetzt erstmal nicht sprechen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder regenerieren und dann in 2 Tagen geht's weiter.
Ja, es war ein ultra intensives Spiel und da kommen wir direkt zum nächsten Akteur, der mich total überzeugt hat und ich glaube auch alle Handballfans in Deutschland und dich mit Sicherheit auch. Das ist Justus Fischer. Auch da gab es Diskussionen. Warum spielt er denn eigentlich so wenig? Warum hat man 3 Kreisläufer und Goller spielt immer durch? Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe, übrigens nicht nur bei diesem Turnier. Das war in den vergangenen Turnieren auch schon oft der Fall. Zum Beispiel vergangenes Jahr bei der Weltmeisterschaft erst in Herning und dann zum Viertelfinale in Oslo, wo Deutschland ja dann gegen Portugal verloren hat. Es hat gefühlt nur Johannes Goller gespielt und das kann auf Dauer eines Turniers nicht funktionieren. Hat dich das auch überrascht, dass das oft nicht der Fall war, dass die anderen Kreisläufer auch Einsatzzeiten bekommen haben? Weil wir reden ja immer darüber, dass Justus Fischer so ein überragendes Talent ist. Also warum setzt man den da nicht ein? Weil er bringt ja meistens auch seine Leistung.
Ja, das war ja auch einer der Kritikpunkte an Alfred Gislason, dass die Rotation einfach nicht hoch genug sozusagen ist. Ich finde, da hat er gestern schon merklich versucht, gegenzusteuern, auch früh gegenzusteuern. Ich kann natürlich den Ansatz verstehen, zu sagen, wenn man einen Spieler wie Johannes Goller hat, bringt man den erstmal, weil der ist natürlich eine Maschine. Das ist der Kapitän dieser Mannschaft, das ist derjenige, der hinten alles zusammenhält, der auch vorne unglaubliche Qualitäten mitbringt und der ja auch physisch erstmal eine Erscheinung ist. Aber selbst solch durchtrainierte und gestellte Athleten wie der können natürlich nicht in, korrigiere mich kurz, idealerweise 17 Tagen irgendwie 9 Spiele machen. Insofern ist Alfred Kiesler also natürlich gut beraten, da Justus Fischer auch regelmäßig oder regelmäßiger zu bringen, der das auch wirklich gut gemacht hat, gestern der Tore gemacht hat, der sie mit rausgeholt hat und auch emotional da viel beigesteuert hat.
Was natürlich auch sehr interessant ist, die Halle mal wieder prall gefüllt und das an einem Tag, wo Dänemark nicht gespielt hat. Beim Spiel gegen Serbien war es ja so, da wurde ein Rekord aufgestellt, was die Zuschauerzahl angeht, für Spiele ohne dänische Beteiligung in Herning. Fast 10.000, also über 9.400 oder 500 sind es gewesen. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Das hat man jetzt gestern auch wieder gespürt, dass das die deutsche Mannschaft schon ordentlich nach vorne pusht.
Ja, es gibt hier diesen tollen Dokufilm zum Wintermärchen 2007, zum WM-Sieg der Deutschen, als Rainer Brandt vorn steht. Und dann holt er den Spieler nach vorn, der schließt die Augen. Und es geht dann im Grunde darum, sozusagen den Einfluss des Publikums oder von außen zu symbolisieren. Und dann hebt dieser Spieler den linken Arm. Er hat die Augen geschlossen und Rainer Brandt versucht, den so runterzudrücken. Und als er es beim ersten Mal versucht, diesen Arm so runterzudrücken, sagt er den Leuten, die mit im Raum sitzen, jetzt denk mal irgendwie was Negatives, pfeif den aus oder irgendein Aspekt, der halt eine negative Auswirkung hat. Und da geht der Arm ganz leicht runter. Und dann drehen sie das nochmal um. Und Rainer Brandt sagt so, jetzt denk mal was Positives, sagt was Positives. Und plötzlich hat dieser Arm eine ganz andere Widerstandsfähigkeit. Das ist halt psychologisch ganz klar belegt. Wenn dir Leute zujubeln, dann bist du einfach besser drauf, als wenn sie dich auspfeifen und dir Beleidigung an den Kopf schmeißen.
Ja, es gibt da auch Ausnahmen, aber generell hast du natürlich recht. Ja. Also es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, ah, die sollen mich ruhig auspfeifen. Das pusht mich persönlich noch viel mehr als die Unterstützung der eigenen Fans. Aber ja, natürlich. Also so ein Andreas Wolf ist ja jemand, glaube ich, der sich da maximal reinsteigern kann, wenn die Leute in der Halle nicht auf seiner Seite sind. Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Beispiel. Hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Also kann man sich natürlich immer wieder ansehen. Bald ist es ja dann auch 20 Jahre her, ist schon relativ krass, wie lang das zurückliegt. Aber ja, das war eine sehr, sehr coole Dokumentation. Und ich weise jetzt einfach nochmal darauf hin, schaut mal vorbei auf dem YouTube-Kanal der EHF Founding Fathers. Das ist diese Dokumentation, wie Dänemark zu einer Handballmacht geworden ist. Super interessant. Klar, die sprechen die ganze Zeit Dänisch, gibt aber wahlweise deutschen oder englischen Untertitel. Also zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ist wirklich super gemacht und sehr, sehr eindrucksvoll, auch wie die Spieler oder auch die ehemaligen Spieler sich da präsentieren. Ein weiterer Spieler, auf den ich eingehen möchte, ist Renas Uschins. Ich formuliere das jetzt mal so salopp. Renas Uschins hat ja irgendwie schon mal Alfred Gislason den Arsch gerettet. Und zwar bei Olympia 2024. Da stand es zur Debatte, wie es denn weitergehen würde und so weiter. Und da hat Renas Uschins ein Turnier von Gottes Gnaden gespielt. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Er war überragend bei dem Turnier und hätte es nicht Matthias Gitzel gegeben, dann wäre er im All-Star-Team gewesen und das auch hochverdient. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, diesmal war es wieder ein bisschen so. Sobald Renas Uschins funktioniert, spielt diese Nationalmannschaft auf einem anderen Level.
Ja, weil er einfach auch ein herausragender Spieler ist, der sich auch seine Würfe auch irgendwie mal selbst kreieren kann, der natürlich auch irgendwie auch am Gegner vorbeiwerfen kann. Ich meine, das Tor gegen Frankreich bei den Olympischen Spielen, das war ja auch irgendwie, ich finde, das beschreibt ihn ganz gut, eigentlich auch irgendwie aus einem unmöglichen Winkel und als Linkshänder. Und dann kriegt er aber doch noch irgendwie so viel Bums hinter den Ball und macht schon Spaß, dem zuzuschauen. Und vor allem, wenn man mal guckt, ich habe jetzt die Tage nochmal nachgeschlagen. Ich wusste, dass Renas Uschins jung ist, aber dass er so jung ist, hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also der hat sicher noch viele, viele gute Jahre vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt.
Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, den ich an der Stelle korrigieren muss. Ich meinte natürlich, er wäre MVP gewesen, wenn es Matthias Gitzel nicht gegeben hätte bei diesem Turnier, denn Renas Uschins war ja im All-Star-Team. Und ja gut, also das Turnier war natürlich eins für die Geschichtsbücher, müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde es schon sehr, sehr augenscheinlich, sobald der Junge gut spielt und eine sehr gute, ordentliche Leistung bringt, trägt er diese Mannschaft meines Erachtens so sehr wie kein anderer, weil natürlich auch die gegnerische Defensive dann entsprechend agieren muss. Und das hat Deutschland gegen Spanien sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte nochmal mit dir ein bisschen über den Druck sprechen. Und bevor wir das tun, hören wir nochmal den Bundestrainer in einem kurzen Statement.
Ich bin sehr, sehr glücklich und nach dem letzten Spiel habe ich versucht, alles um den Druck von der Mannschaft wegzunehmen und ihr habt mir sehr gut dabei geholfen, also danke euch und deswegen war das keine schöne Tage in dem Sinne und die Mannschaft hat schon sehr, sehr gelitten und aber wir haben uns sehr bemüht, positiv zu bleiben und auf die positive Weise durchzugehen, auch wenn wir wussten, dass wenn man gegen Serbien 20 Fehlwürfe hat und 11 technische Fehler, dann müssen die Torhüter 25 Bälle halten, um so ein Spiel zu gewinnen. Und, aber wir haben nur appelliert auf, was wir gut machen und was wir besser machen müssen. Gegen Serbien war sehr viel schlecht in unserem Angriff. Sehr statischer Handball. Wir haben sehr schnell nach dem wieder 4 Tore weggegangen worden, kam ein Fehler nach dem anderen. Jeder hat so einen Fehler reingeworfen, also nicht die gleichen Leute. Und das wollten wir halt nicht machen. Und das ist uns auch der erste Mannschaft super gelungen. Wir haben mehr in der Breite. Gegen Serbien haben wir, glaube ich, keinen Ball nach außen gekriegt oder gespielt. Einfach sehr viel nach innen immer. Ja, diesmal war das ganz anders. Viel in der Breite, schneller und variabler.
Interessante und spannende Aussage, Christoph, wenn man überlegt, dass Alfred Gislason natürlich mit all seiner Erfahrung unglaublicher Fuchs ist. Er hat ja dann direkt auch in der Pressekonferenz zwischen den Spielen gegen Serbien und jetzt gegen Spanien gesagt, ja, das war mein Fehler, ich nehme das auf meine Kappe. Und alle sind ja auch darauf eingestiegen. Ich meine, er hat ja auch diesen Fehler gemacht mit dieser Auszeit, aber das hat dann genauso funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat.
Ja, absolut. Also ich fand vielleicht nochmal zu der Auszeit und zu der Situation im konkreten Fall, für meine Begriffe war da auch wirklich, da ist so viel zusammengekommen, da war auch einfach viel Pech dabei. Und dass es dann auch wirklich irgendwie so eine Zehntelsekunde ist, die dann irgendwie fehlt zu einem Tor, war schon irgendwie maximal unglücklich. Ich bin jetzt weit davon entfernt, ihm da irgendwie, keine Ahnung, fehlende Kompetenz oder was auch immer zu unterstellen, war unglücklich. Trotzdem ist er natürlich ein erfahrener Trainer und jemand, der auch groß genug ist, auch seine Worte und die Wirkung seiner Worte einschätzen zu können. Und er hat es ja nicht nur zwischen den Spielen gesagt, er hat es ja im Grunde eine Minute nach dem Abpfiff, als ich das Spiel gesehen habe, auch schon gesagt. Ist natürlich clever, er stellt sich vor seine Mannschaft, er sagt, mein Fehler, und ist auch dann, glaube ich, gut gefahren damit. Wenn er jetzt selbst sagt, die Reaktion der Journalisten und der Öffentlichkeit war genauso, wie er sich das erhofft hat, dann spricht es auf jeden Fall dafür, dass er sich dessen bewusst war, was er da macht und sagt, und spricht für seine Cleverness.
Ja, die können wir nicht wegdiskutieren. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Ein Trainerfuchs, kann man nicht anders sagen. Auch wenn vielleicht das ein oder andere taktisch nicht mehr auf dem Stand des Jahres 2026 ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, das weiß er selber auch. Dann habe ich noch zwei Themen, die ich mit dir ganz kurz anreißen möchte. Was machen wir denn mit Marco Grigic?
Ja, hoffen, dass er, also Grigic ist ja vielleicht auch so eine der Entdeckungen der letzten Jahre in der Bundesliga. Ich meine, er war letztes Jahr Torschützenkönig, spielt jetzt nochmal bei einem größeren Verein, wo er auch mit besseren Leuten jeden Tag trainiert. Irgendwie ist er halt leider noch gar nicht so richtig im Turnier und es wäre natürlich auch, weil wir vorhin über Belastungen gesprochen haben, wäre er dann quasi der Backup für Renas Uschins, der sicherlich auch irgendwann mal eine Pause braucht. Ich glaube, dass der eine Wahnsinnsveranlagung hat und dass der einer Mannschaft ganz viel geben kann, dass der natürlich torgefährlich ist, steht außer Frage. Jetzt muss Alfred halt irgendwie noch zusehen, dass er den noch ins Turnier irgendwie kriegt, wie es immer so schön heißt. Du sagst es richtig, gestern Abend haben fast alle gespielt. Marco Grigic war einer der wenigen, die gar nicht gespielt haben. Das bleibt eine Aufgabe, die es zu lösen gilt.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und das könnte natürlich eine gute Alternative sein, wenn du jetzt überlegst, du hast eventuell dann Nils Lichtlein als Backup für Knorr auf der Mitte, du hast Grigic als Backup für Uschins auf der halbrechten Position und du hast dann ja einen Spieler wie Miro Schlurow als Backup für Julian Köster auf Rückraum links. Also es gibt da sehr, sehr viele Alternativen und wahrscheinlich habe ich jetzt noch jemanden vergessen, aber ich denke, dass es insgesamt schon sehr, sehr gut aussieht. Und apropos Aussehen, wie sieht das denn deiner Meinung nach dann in der Hauptrunde aus? Welche Chancen gibst du der deutschen Mannschaft? Wird es immer ein Bangen und Zittern bleiben, egal wie der Gegner aussieht, egal wie der Gegner spielt, wenn wir jetzt mal dieses erste Spiel dann gegen Dänemark rausrechnen?
Ich glaube, jetzt kommen die richtig dicken Brocken. Das weiß ja jeder, wenn man sich anguckt, da kommt jetzt Dänemark, Frankreich, Norwegen und dann, ich glaube, Portugal oder Nordmazedonien. Ich glaube, dass es jetzt, also man sieht ja auch bei dem Turnier, irgendwie, die Spiele sind alle eng. Die Mannschaften sind schon relativ dicht beisammen bei so einer Europameisterschaft. Ich glaube, das wird jetzt einen Krimi nach dem nächsten geben. Welche Chancen haben die Deutschen da? Ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil sie ja doch irgendwie immer noch so ein bisschen Überraschungsei sind. Ich meine, die haben gestern Spanien relativ souverän geschlagen. Zwei Tage, nachdem sie sich gegen Serbien zumindest in der zweiten Halbzeit blamiert haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen einer der Kritikpunkte, die bei der Betrachtung der Ära Gislason immer wieder auch genannt werden und zum Vorschein kommen. An einem guten Tag können die wirklich fast jeden schlagen. Ich nehme Dänemark vielleicht mal aus, wobei ich mich erinnere, vor 2 Jahren im EM-Halbfinale gegen Dänemark in Köln stand es, glaube ich, nach knapp 50 Minuten auch unentschieden. Ich will nicht sagen, dass sie die da am Rande einer Niederlage hatten, aber ich will nur sagen, an einem guten Tag können sie, glaube ich, wirklich jeden Gegner schlagen. Aber wenn halt so ein bisschen der Schlendrian einzieht und wenn man das Gefühl hat, die denken auch, wir machen das hier schon irgendwie so, geht schon so mit einem halben Arsch, sage ich jetzt mal, etwas platt, dann wird es halt kritisch. Insofern fällt es mir schwer, da eine halbwegs seriöse Prognose abzugeben. Aber ich glaube, wenn die Sachen ernsthaft angehen und sich gut vorbereiten, haben sie immer eine Chance.
Dein finaler Tipp, denn du weißt ja, das Motto von Kreisab während der Turniere ist jeder Gast nur einmal. Deswegen werde ich dich jetzt nicht mehr einladen. Was glaubst du, was passiert mit der deutschen Mannschaft im weiteren Turnierverlauf? Wie weit geht's?
Ich sag dir mal, was ich hoffe. Ich hoffe, dass sie ins Halbfinale gehen, einfach auch mit dem Blick aufs nächste Jahr. Ich meine, wie viel Unruhe entstehen kann, haben wir jetzt gesehen. Nächstes Jahr ist Weltmeisterschaft in Deutschland. Und ich habe mir schon auch die Frage gestellt, was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn die gestern rausgeflogen wären. Dann hätte man jetzt ein Jahr vor der WM im eigenen Land eine ganz große Trainerdiskussion, die wahrscheinlich auch in einem Trainerrausschmiss geendet hätte. Dann hätte es geheißen, wer kann das jetzt machen? Mir fallen auf Anhieb nicht besonders viele Kandidaten ein. Muss man ja auch immer sich überlegen, wer oder was könnte die Alternative sein. Insofern hoffe ich einfach im Sinne eines friedlichen Jahres 2027, dass ins Halbfinale kommen und dass da gar nicht groß Diskussionen aufkommen.
Das wäre natürlich ganz hervorragend. Das wünschen wir uns alle. Ist doch klar, dass die Nationalmannschaften erfolgreich sind. Christoph, herzlichen Dank für deine Einschätzung zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen Spanien und dem erfolgreichen, sehr erfolgreichen Einzug in die Hauptrunde. Denn wie gesagt, man nimmt 2 Punkte mit und dann sieht es dann doch relativ gut aus für den Moment. Falls ihr dieses Format gut findet und es unterstützen möchtet, könnt ihr das tun. Schaut vorbei auf patreon.com/kreisab auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube sind wir auch unterwegs. Ah, und ich habe noch vergessen, bei PayPal könnt ihr uns auch unterstützen. Schaut einfach in die Shownotes der Sendung. Und dann würde ich jetzt mal behaupten, morgen hören wir uns garantiert wieder. Bis dann, ciao.